Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Leutinnen, Freunde, Freundinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brett Time Stories. Und heute haben wir eine vollgepackte Folge und deswegen will ich unser Goldkehlchen jetzt gar nicht lange warten lassen. Die Frage, ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr auch immer so leidet wie ich, wenn ihr das hört, oder ob ihr euch so erfreut, wenn es Daniel, hau rein.
Geht gerade noch in die 2000er, aber es ist ein Song, den ich aktuell für ganz interessant halte. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows, as your heart shows, only time. Ich habe quasi nur mal die erste Strophe genommen und dachte, ich präsentiere es mal ein bisschen ernsthafter. Kennst du den Song?
Yes, kenne ich. Ich komme aus wie heißt der mal?
Enya.
Enya, genau.
Ja, und ist zwar 2000 veröffentlicht, ich pack's mal in die 90er, weil es ja wahrscheinlich vorher geschrieben hat. Und der Song ist ja hat ungewollt Bekanntheit gewonnen durch ein schicksalsträchtiges Ereignis. Und wir sind aktuell auch in einer Zeitenwende, spricht man so viel davon. Gerade aktuell passiert in der Welt ja nach Corona irgendwie der nächste große Dünnschiss, den Menschen oder sonst irgendwas unter sich verbreiten. Ich will auch gar nicht großartig politisch werden oder ein großes Statement machen. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen und ich glaube, das ist auch während wir jetzt aufnehmen, man kann nicht in eine Diskussion gehen oder in einen Diskurs gehen, aber ich hoffe und denke, dass das alle auch so sehen, dass aktuell ein ganz großes Scheiß in der Welt passiert und dass man da irgendwie mit offenen Augen hinsieht und das auch differenziert betrachtet.
Umso wichtiger ist es, dass wir den Leuten vielleicht ein paar schöne Stunden schenken oder schöne Minuten schenken. Hab gestern auch Absolut. Wieder einen super netten Kommentar irgendwie gekriegt. Hat jemand auch, glaube ich, irgendein Video von mir geguckt und hat gesagt, Mensch, ey, ich habe jetzt auch in 3 Monaten alle eure Podcast-Folgen nachgeholt. Und also kriegt auch immer wieder positives Feedback, auch wenn wir so ein bisschen in der Schlagzahl runtergegangen sind. Aber wir haben ja auch schon angekündigt, muss nicht so bleiben. Wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aktuell haben der Daniel und ich einfach auch viel um die Ohren. Und dementsprechend bin ich ja gerade mitten in der Planung für nächste Potti-Wochenende. Sollen ja auch dieses Jahr 2 werden im besten Fall. Und da habe ich wieder mal gemerkt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und ich habe eine super geile Location gefunden in Niedersachsen. Und dann habe ich mich da gemeldet. Ja, also wir sind jetzt schon ausgebucht, aber du kannst uns mal deine Wünsche schreiben. Vielleicht hast du Glück 2023. Düdüm. Also gucken wir mal weiter. Aber ich habe auch eine witzige Location in Gelsenkirchen gefunden. Das wäre natürlich schön, gefühlsecht, wie man so schön sagt. Schauen wir mal. Daniel, was hast du denn heute für ein schönes Getränk am Stüssel?
Ich habe einen schottischen Gast und zwar habe ich mir nochmal den Botanist eingegossen. Eigentlich wollte ich heute gar keinen Gin trinken, wollte beim Wasser bleiben, aber ich habe gedacht, komm, einen zum Guten
ein
für
Botanist.
Dich, mit dich. Ja, bin ja von Herzen Botaniker und dementsprechend, muss da mal so sein.
Ja, ich habe heute mal ein Geschenk vom Potti-Wochenende, ein Brix 43, ein Tirol Mountain Dry Gin. Ich habe einfach mal geraten, das könnte mit einem mediterranen Tonic funktionieren. Und bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Oh, der ist lecker. Der ist super lecker.
Die guten Fackelmann-Gläser hat er da auch wieder ausgepackt hier, wa?
Der ist gut.
Zeig mal das.
Aus
Logotto.
Ja, aus Brixen natürlich, aus Österreich. Ne?
Brixen.
Was soll ich zeigen?
Das Logo. Der Logo. Ja, Logo, der Logo.
Den habe ich vom Felix Maticat geschenkt gekriegt auf dem Potti-Wochenende. Oh. Schmeckt super, super, super lecker. Was haben wir denn eigentlich sonst? Dann haben wir mal Getränk der Folge und jetzt fällt mir gerade mal ein, dann starten
Kommentare.
Haben wir Kommentare?
Eigentlich kommen wir ab und zu mal ein paar Kommentare.
Mal wieder ein paar Kommentare vorlesen. Einfach mal so aus Spaß und Freude. Was ganz Verrücktes. So, komm, dann machen wir das doch mal hier. Schauen wir noch mal rein, was wir zuletzt so in den Kommentaren hatten. Brettheim-Stories hier. Was war denn letzte Folge? War das 33? Nee, Quatsch.
Was war das? Shimone Sulmani auf jeden Fall.
Ja, da haben gar nicht so viele drauf reagiert. Da ist tatsächlich.
Hat der Eugi mir auch schon gesagt. Er meinte so, was war denn da los, ey? Das haben sich gar nicht viele angeguckt. Da ist der Simon da eigentlich ganz.
Ich glaube, das war wieder, weil halt, ne? Sprachbarriere, glaube ich. Könnte ich mir
Interview
vorstellen.
Interview in Inglesi.
Also haben sich am Ende knapp nur 300 Leute angehört. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Da kann ich ja mal einen Kommentar von einem, ohne Witz, ich feier ihn hart ab. Er ist, glaube ich, einer der Abonnenten, meiner Abonnenten der ersten Stunde und verfolgt auch, glaube ich, unseren Podcast seit der ersten Stunde.
Sag mal.
Ganz viel Liebe für Don Tulpo. Ich glaube, ne, Don Tulpo, bester Mann. Auf jeden Fall, er hat kommentiert, und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, spiegelt das ja auch so wider, warum so weniger Leute das geguckt oder gehört haben. Tag ihrs, die früher mal cool waren. Interessanter Content, interessanter Mensch, aber doch einen Ticken anstrengend, einem englisch sprechenden Italiener eine Stunde zu lauschen. Ähnlich wie Wasserkraft zocken. Da muss ich noch auf Gerold Steiner umsteigen. Wenn jemand einen Grand Auszug für einen schmalen Euro loswerden will, hier, bis demnächst auf diesem Kanal. Ich finde, das ist so ein, was ich an dem so mag, der ist so frei Schnauze, ne? Der kommt, ich glaube, der ist auch irgendwo im Pott ansässig und der hat das Herz absolut auf der Zunge und.
Also absolut freie Schnauze, absolut Pott, weiß ich nicht. Aber Grand Austria habe ich heute, ich habe noch den Link nicht geöffnet, aber ich hatte in einer WhatsApp-Gruppe, dass das nochmal irgendwie jetzt rauskommt oder so. Also unabhängig von Kickstarter, kann das sein. Und ja.
Kickstarter können wir gleich
also
mal was
kriegt man vielleicht wieder ein bisschen günstiger. Außer der Kickstarter, der ist ja übertrieben teuer wieder abgestoßen worden von den Leuten oder wird. Da sitzen alle jetzt gerade Grand Austria Hotel für 180 Euro irgendwo rein. Da denke ich so, komm, ich bitte euch, was ist da los? Für so ein Euro-Game. No.
Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, pass auf. Wir gehen einfach mal noch eine Folge zurück und picken uns mal so zwei, drei Kommentare raus. Und zwar Folge 32. Ich packe meinen Brettspielkoffer.
So. Ja.
Wo ich übrigens nochmal sagen muss, wo ich hart gewonnen habe.
Habe ich richtig vergeigert.
Ja. Und zwar nehmen wir doch mal hier Dillabun. Mega Jungs, bester Podcast, hätte am liebsten zwei Folgen pro Woche, aber ich kann das schon verstehen. Weiter so zum Thema. Die Leute sollen sich nicht so anstellen, ist doch super, wenn es so eine Vielfalt gibt. Da hat man eine schöne Auswahl. Man muss ja auch nicht jedes Spiel kaufen. Schadet ja niemandem. Da haben wir, glaube ich, über Themen gesprochen, auch im Brettspielbereich, ne? Dass ja manche Leute sich an so Themen stoßen. Ich hatte jetzt auch wieder so ein bisschen ein Spiel, ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, 303 oder Schwadron 303 ist ja auch thematisch im Zweiten Weltkrieg angesiedelt über ein Fliegerschwadron, was quasi in England stationiert war, gemischt aus, ich glaube, polnischen Piloten und ein, zwei britischen Piloten. Und das waren so ein bisschen die Outlaws der Royal Air Force, haben aber tatsächlich mit unfassbar vielen Abschüssen mitunter dafür gesorgt, dass eben Deutschland damals zum Glück nicht den Luftraum über England erobern konnte und haben somit natürlich den Weg für den D-Day geebnet. Und natürlich auch ein sehr spezielles Spiel. Und ja, ist halt nicht für jeden das Thema. Also haben auch Leute gesagt, so, oh, ne, bei dem Spiel passe ich halt mal. Muss man akzeptieren. Ich bin da immer so, dass ich das auf jeden Fall zulasse, jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich stelle auch in der letzten Zeit fest, immer ganz schwierig, mit Leuten an zu diskutieren, die dann so eine engstirnige Meinung haben. Da habe ich mir jetzt auch schon beschlossen, da gibt es so, glaube ich, ein paar Leute, wo ich mir einfach gesagt habe, mit denen rede ich einfach nicht mehr über Meinung zu spielen. Das bringt mich einfach nicht weiter. Und am Ende.
Weißt du, was eigentlich geil ist? Man müsste sich wieder so ein bisschen Stück, also wir sind ja schon immer so die Kinder im Mann, aber man müsste sich noch ein bisschen mehr Kind aneignen. Ich habe bei der Heidi jetzt die letzten Tage so geile Sachen beobachtet. Das eine ist, du redest mit der Heidi und die macht irgendwas anderes. Du fragst die was und die ignoriert dich einfach. Wenn die keinen Bock hat auf irgendwas, also dann sagt die nicht, ich habe jetzt keine Zeit, ich will nicht reagieren, dann macht die es einfach nicht. Dann ignoriert die dich einfach, dann bist du gar nicht da. Das ist eigentlich schon mal geil, einfach so Leute, so die mit einem reden, ignorieren. Und das zweite ist, die Heidi war gestern beim Schwimmen mit ihrer besten Freundin, die turnten da rum und dann war da so ein anderes Kind. Das mag die Heidi auch nicht so gerne tatsächlich irgendwie. Das ist auch irgendwie so ein bisschen auffällig so. Das Kind fällt dann manchmal so unangenehm auf. Und dann steht die so vor den beiden Mädels und sagt, sollen wir zusammen spielen? Und dann gucken die an und sagen, nein, wir wollen nicht mit dir spielen. Und drehen sich um und gehen einfach. Und auf der einen Seite irgendwie voll gemein, aber auf der anderen Seite einfach so gnadenlos ehrlich so. Nicht so, ja, können wir mal gucken, bald mal, sondern die Kinder sagen einfach direkt raus so. Nee. Mhm. Und das muss man sich eigentlich auch angewöhnen. Nein, ich mag dich nicht. Red nicht mit mir. Lass mich in Ruhe. Oder einfach gar nicht reagieren.
Dann nehmen wir mal hier noch, pass auf, übrigens, ich glaube, das ist die falsche Thumbnail irgendwie geladen. Auf jeden Fall war das nicht mein Brettspielcover, sondern ein Themenbrettspiel. Und dann haben wir hier noch, der Nils hat geschrieben, endlich geschafft, die Folge zu Ende zu hören, hat Spaß gemacht, danke Männer, bezüglich fehlende Themen in der Brettspielsammlung oder Brettspielwelt, kann mir jemand ein geiles Wrestling-Brettspiel empfehlen? Daniel. Also ich bin ja nach wie vor Luchador. Ich feiere es ab.
Habe ich letztens in der Schule gespielt und war ein guter Zugang für meine Schüler, fand die auch witzig. Und dieses WWF-Kartenspiel, das war okay, aber halt so ein bisschen kartenbasiert und habe ich dann auch irgendwann wieder verkauft. Aber Artwork ist ja natürlich ganz witzig, also beziehungsweise die Bebilderung und ein bisschen Nostalgiefaktor, aber jetzt kein super Spiel. Aber Luchador, würde ich sagen, ist eigentlich ganz weit vorne. Das kann man eigentlich ganz gut empfehlen.
Also ich finde das tatsächlich super cool. Also ist immer wieder witzig. Man muss es aber natürlich auch
ein bisschen feiern.
Man muss es feiern. Man muss es feiern. Aber ansonsten hier, der Marc hat auch geschrieben, bei den Sportspielen bin ich bei euch. Fehlt irgendwie noch was. Cool sind Trickshot, Eishockey, Baseball-Highlight, Football-Highlights, First and Goal, Blood Bowl bzw. Blitz Bowl und Thunder Alley und Rallyman. Was ganz witzig ist, Thunder Alley habe ich. Dann habe ich, ja gut, Blood Bowl Team Manager. Dann habe ich First and Goal habe ich, Football Highlights habe ich, Baseball Highlights habe ich, aber Trickshot habe ich nicht.
Trickshot kenne ich gar nicht. Es gibt jetzt im Mitte März startet von so ein paar Italienern ein neuer Fußball-Kickstarter. Ich weiß nicht mehr, das ist irgendwie so mit Einsern, Socken, ich weiß nicht, ob es Soccer heißt oder so. Also auf jeden Fall so, das muss ich mir eben gucken.
Ja, guck mal eben. Ansonsten noch ein Kommentar, den ich auf jeden Fall sehr bezeichnend fand. Und im Prinzip ist das ein Kommentar, der eigentlich, sagen wir mal, alles widerspiegelt, was der Daniel und ich machen. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, weil
jetzt kommt die dicke Kelle.
Im Prinzip, ich musste da auch leicht schmunzeln. Aber das zeigt eben halt mal, ich lese einmal vor, wer seid ihr?
Wer bin ich und ja, wenn ja, wie viele?
Also fand quasi ich, fand ich irgendwie das, mit viel Humor, habe ich das genommen.
Also geschrieben wird dieser Fußball-Simulator, glaube ich, du weißt, ist also auf jeden Fall das Spielwort so und 1C1. Also UND 1C1. So in so weißen Lettern auf schwarzem Hintergrund, meine ich, war das.
Aber Daniel.
15. März. Ja.
Weiß er eigentlich, dass mal wieder Zeit dafür ein weiße, kennst du.
Ach, hör auf, Alter. Ich hätte auch eins gehabt jetzt.
Tja, Junge.
Ich hätte auch eins gehabt.
Tja, heute. Junge, was soll ich sagen? Ich habe heute Post bekommen. Und zwar vom Frank Kosmos Verlag, die ja dieses Jahr 200 Jahre Kosmos Verlag feiern. Und da habe ich mir mit in weiser Voraussicht tatsächlich darauf, dass ich das mal öfters, glaube ich, in so Livestreams mal nutzen möchte oder halt vielleicht mal für so ein weiße, kennst du. Und zwar heißt das Spiel Schätz die Welt. Und da geht's darum, wer ist Tippweltmeister? Und das Spiel ist super einfach, Daniel. Jede Person bekommt gleich drei Karten. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Kartenarten. Es gibt einmal von jedem Land auf dieser Welt gibt es eine Karte für das Land. Und dann gibt es noch so Kategoriekarten. Du bekommst gleich von mir drei Länder zugeordnet. Auf der Rückseite der Länder sind jeweils Karten, da sind jeweils Informationen über Einwohnerzahl, Straßennetz und so weiter und so fort. Und ich decke dann immer drei Karten um und die haben dann drei Kategorien. Und jeder von uns muss dann eine seiner Karten auf dieses an diese Kategorie quasi anlegen. Und dann wird danach ausgewertet. Ich würde sagen, wir spielen mal so drei Runden und gucken einfach mal, wo wir landen am Ende des Tages, okay?
Okay.
Okay, Daniel. Wir fangen mal an.
Toll, ey. Du hast mich dafür schön beschnitten. Ich dachte, mitten in den Kommentaren, da kommt nichts. Und das ist schön.
Tja. Okay, Daniel, hast du was zu schreiben? Ich glaube, wäre vielleicht ganz gut, wenn du dir das so ein bisschen notieren kannst, welche Nationalitäten oder welche Karten dir quasi gerade zugeteilt worden sind.
Mhm.
Na? Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und immer wenn du was richtig, wenn du was richtig sagst, bekommst du drei Punkte und für den zweiten Platz gibt es nur nochmal zwei Punkte.
Na, siehst du mal, ich habe hier einen guten Lehrer, der hat immer mal was hier.
Immer zu schreiben. Okay, Daniel, pass auf, hast du was? Bist du fertig? Weißt du, wen du kriegst?
Ja.
Du kriegst Litauen. Dann kriegst du noch Haiti. Und damit es schön rund ist, Guatemala.
Oh.
So, ich bekomme das Vereinigte Königreich, Griechenland und Ghana. Oh, wir haben Glück gehabt mit dem Ziehen hier. So, pass auf. Die drei Kategorien sind die Jahresdurchschnittstemperatur. Das heißt, du musst jetzt, und da geht's um die höchste Jahresdurchschnittstemperatur. Das heißt, du musst jetzt gleich dieser Karte eins deiner Länder zuordnen, wo du sagst, das hat von meinen Karten die höchste Durchschnittstemperatur. Kategorie 2 ist das längste Straßennetz oder das größte Straßennetz. Und Kategorie 3 ist die größte Waldfläche. So. Wenn du irgendwo quasi richtig bist, also wenn du den ersten Platz belegst mit deinem Land, bekommst du 3 Punkte, der zweite 2, der dritte 1 und der vierte kriegt eigentlich dann immer gar nichts. Aber wir schauen mal. Ich würde, ja, also ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wie ich das hier verteile. Ich sag dir natürlich erstmal nicht, wie ich es verteile. Und wenn ich sage,
darf jedes aber nur einem zugeordnet werden?
Jedes darf nur einem zugeordnet werden. Und du sagst mir dann am Ende des Tages. Und
bin ich in Konkurrenz zu dir denn? Also
du in Konkurrenz zu mir, genau.
Also das heißt, ich kann auch taktieren, das muss einfach nur größer oder länger sein als eins deiner Länder, ja?
Korrekt, korrekt. Also es wird dann am Ende ausgewertet und dann wird quasi für jede Kategorie wird dann umgedreht und dann wird quasi geguckt, wer hat da mit seinem Land recht gehabt. Da bin ich mal gespannt drauf. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bin mal gespannt, das sind so Sachen, da können die Leute auch super mitraten. Weißt du, was ich meine?
Ich habe schon zugeordnet jetzt, so. Muss ich sagen.
Genau, jetzt sagst du mir, was, wohin? Wo packst du, genau, was für die
Durchschnittstemperatur? Durchschnittstemperatur habe ich zur, also Haiti-Durchschnittstemperatur.
Ja, Straßennetz.
Straßennetz Litauen.
Ja, so hätte ich, glaube ich, auch getippt. So, und jetzt drehen wir das Ganze
Guatemala um. Und Guatemala halt größte Waldfläche.
Jetzt drehen wir das Ganze um und dann pass mal auf. Also, die Durchschnittstemperatur in Ghana liegt bei 26,4 Grad Celsius.
Da bin ich aber höher.
Und die Durchschnittstemperatur auf Haiti liegt bei 23,2 Grad Celsius. Das heißt,
aber doch
nicht. Ich bekomme 3 Punkte, du bekommst 2. So, dann das längste Straßennetz. Das Vereinigte Königreich hat ein Straßennetz von 394.428 Kilometern. Litauen liegt bei 84.166 Kilometern.
So. Hast du wieder gewonnen.
Und dann kommen wir zur größten Waldfläche. Und da hat Griechenland 30% der Landfläche sind Wald. Guatemala hat 33%.
Boah, da habe ich wenigstens einen gewonnen, ey.
Yes.
Aber so. Es ist auch schwierig, mit dem zu arbeiten, was man so bekommt hier.
Ja, das stimmt.
Wann, die Länder werden jetzt immer anders und die Kategorien und bleiben die Kategorien, gleich, oder?
Nee,
was,
die
oder?
Kategorien werden auch anders. Es wird immer komplett neu aufgeteilt. So, das okay. war
das Runde. Das ist jetzt gar nicht so groß.
Runde.
Das hätte ich jetzt gar nicht so groß machen sollen.
Also, ich habe jetzt was falsch. Solltet ihr alle Länder rein, kommt zur Auswertung, dazu werden alle Länderkarten einer Kategorie aufgedeckt und festgestellt, wer die geforderte Bedingung am besten erfüllt, für den ersten Platz, für den zweiten Platz, für den dritten Platz, ja. So.
Ist egal. Erste Runde hast du gewonnen, 2-1 quasi.
Es steht insgesamt, also, es werden ja Punkte vergeben, es steht 8-7 für mich. So, Daniel, dann bekommst du Ägypten.
Yes.
China. Und Chile. Ich bekomme Burundi, Burkina Faso und Bulgarien. Ich glaube, ich hätte mal ein bisschen besser mischen sollen, glaube ich, sei es so alphabetisch geordnet, ne? Die Kategorien sind das Land mit der Hauptstadt und den meisten Einwohnern in der Hauptstadt. Dann haben wir noch mal das Land mit den wenigsten Einwohnern in der Hauptstadt. Und dann noch mal das Land, bei dem die Hauptstadt die meisten Buchstaben hat. So. Also, ich würde mal tippen. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich habe es. Also ich glaube, bestmöglich habe ich da zugeordnet. Anders kriege ich das, glaube ich,
nicht. Das ist aber auch schwierig für mich. Aber ich könnte eigentlich mit Glück könnte ich bei allen Sachen gewinnen. Aber das ist witzig. Jetzt denkst du einfach so, jo, ich könnte jetzt, China könnte ich jetzt allen drei Sachen zuordnen, aber darf ja nur einer Sache
so zuordnen. Sieht's aus. Muss ich für einen entscheiden, ne? Da bin ich gespannt. Also ich habe gewählt. Du kannst mir im Prinzip sagen, wie du es gemacht hast.
Ja, ich bin noch gerade dabei. Also da mache ich meiste Buchstaben mal China.
Meiste Buchstaben China, ja.
Dann nehme ich meisten Einwohner Ägypten und wenigste Einwohner Chile.
Okay, so, dann fangen wir mal mit der Hauptstadt und der Einwohnerzahl an. Da geht es jetzt darum, welche Hauptstadt mehr Einwohner hat.
Wobei wenigste gewinnst du auf jeden Fall, fällt mir gerade ein.
Okay, bist du ready? Okay, also. Die meisten Einwohner. In Bulgarien ist es Sofia. Und Sofia hat 1.241.675 Einwohner zum Zeitpunkt, als das Spiel produziert worden ist. Ägypten. Was ist die Hauptstadt in Ägypten?
Kairo.
Was würdest du tippen, wie viele Einwohner hat Kairo so?
Ich weiß nicht. Vielleicht wahrscheinlich weniger, wenn du jetzt sagst. 800.000.
800.000 Einwohner in Kairo. Bist knapp dran tatsächlich. Kairo liegt mit 9.153.135 Einwohnern knapp drüber.
Kommen wir um eine Stelle verschoben.
Gehen die Punkte schon mal an dich. Dann kommen wir zur Hauptstadt mit den wenigsten Einwohnern.
Da kannst du alle deine drei Karten nehmen.
Gegen da meine. Hat Chile mit der Hauptstadt Santiago de Chile also über 5 Millionen Einwohner und Burundi mit der Hauptstadt Gitega. Und die Hauptstadt von Burundi, Gitega, besitzt 41.000 Einwohner. Dementsprechend gehen diese Punkte knapp an mich. So.
Knappes Dingen.
Und dann kommen wir jetzt noch zur meiner Meinung nach spannendsten Kategorie. Und zwar geht es jetzt hier um die Buchstabenanzahl der Hauptstadt.
Ich hätte besser Santiago de Chile genommen, ich Idiot.
Und China hat Peking. P-E-K-I-N-G sind 6 Beijing. Buchstaben. Und Burkina Faso hat Ouagadougou. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Buchstaben. Das heißt, das geht ebenfalls an mich. 1, 2, 3, 1, 2. So. Runde 3. Jetzt muss ein bisschen was kommen, Daniel. Ich mische aber jetzt noch mal ein bisschen, weil irgendwie ist halt alles nur so, alles hier so.
Ja, Junge, das war auch wirklich ein Griff ins Klo.
Also du hättest eigentlich nur zwei Karten umändern müssen, dann hättest du nur eine Kategorie verloren am Ende. Ne? So, ich greife jetzt einfach irgendwo in die Mitte, damit wir hier so. Okay, du bekommst von mir, halt dich fest, Sambia. Dann bekommst du von mir Germany und Somalia.
Okay.
Ich bekomme Montenegro, Tschad und USA. So, Kategorien sind die niedrigste Jahresdurchschnittstemperatur. Das größte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
Oh.
Und die kleinste Waldfläche. Oha. Oha. Da bin ich jetzt, da muss ich mal kurz überlegen, weil wir kurz ein Stückchen nehmen hier. Also, da müssen wir noch mal hier.
Das ist aber auch wieder.
Obwohl.
Oh, mein Akku ist gerade leer vom Laptop.
So, jetzt wäre natürlich die Frage, jetzt ist der Daniel mal kurz, jetzt kann man überlegen, USA, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder weil Montenegro viel kleiner ist, vielleicht ist da das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen höher, ne? Ich glaube, ich wechsle das mal dahin, machen wir mal so. Obwohl ich glaube, dass Tschad nicht viel Waldfläche besitzt. Das wäre
von Wehen leistungsstark hier der Rechner.
Tja, das ist jetzt.
Man sagt, der Akku leer.
Ja, ich glaube, also tatsächlich, das finde ich schwierig gerade.
Das finde ich auch schwierig.
Finde ich sehr schwierig. Aber gut, ich habe mich entschieden. Jetzt bin ich gespannt, was er dann ja so.
Ja, warte, von ich sich auch noch mal.
Jetzt bin ich gespannt, was er dann ja so von sich gibt. Da muss ich schon sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt. So. Daniel.
Ich mach nochmal. Okay, niedrigste Temperatur Germany.
Ja.
Somalia, Bruttoinlandsprodukt.
Okay.
Und Sambia, kleinster Wald.
Okay. Fangen wir mit der Jahresdurchschnittstemperatur an. Da haben wir Deutschland gegen USA. Deutschland hat eine Durchschnittstemperatur im Jahr von 10,7 Grad Celsius.
Rosa.
Und die USA bei 13,7. Also geht der Punkt an Daniel. 1, 2, 3. Also man kriegt immer 3. Und 2. So. Hast du schon mal die Durchschnittstemperatur, hast du schon mal für dich entschieden. So, dann kommen wir Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Somalia hat ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Dollar von 1229 Dollar. Ich habe dort Montenegro platziert. Montenegro liegt bei 19.252 Dollar.
Hat er gewonnen.
Dementsprechend geht das an mich und das geht an dich. So, und jetzt kommen wir nochmal zur kleinsten Waldfläche. Da haben wir jetzt Tschad gegen Sambia. So, die Waldfläche von Sambia liegt bei 61% der Landesfläche sind von Wald bedeckt. Tschad liegt bei 4%. Dementsprechend...
Habe ich genau falsch. Was wäre denn Somalia gewesen? Somalia ist so wüstig. Ja.
Also Somalia wären 10% gewesen.
Naja, aber hätte ich trotzdem nicht gewonnen, okay.
Nee, das wär tatsächlich trotzdem gewesen. Aber auch krass, wenn man jetzt mal so sieht, zum Beispiel Tschad hat auch eine Jahresdurchschnittstemperatur von 28 Grad. Man erwartet ja in solchen Ländern, dass es noch viel mehr ist. Ne? So, es waren jetzt 3 Runden, Daniel. Willst du noch eine vierte oder meinst du...
Ach, hör auf. Ja, das Spiel ist voll random. Aber jetzt gar keine Schnitte gehabt gut gebalanced.
Ja, aber ich finde es witzig. Ich finde es witzig.
Ja, du musst halt mit dem bisschen hantieren, was du bekommst. Das stimmt schon.
Vor allem.
Und ich finde das ganz cool. Ich habe mir ja auch ein so ein Stichspiel geholt, wo es auch so um die Länder geht. Also das ist so ein bisschen wie Quartett, wo du dann auch die Karten gegenüberlegen musst. Da muss es nämlich auch, hole ich mal eben.
Hol ich mal eben. Also ich fand's tatsächlich, find's tatsächlich ganz witzig. Es ist natürlich, wie Daniel schon sagt, ne, hängt noch ein bisschen davon ab, was man für Karten man zieht, aber man kann ja schon gucken. Ich glaube, das Spannende bei dem Spiel ist, je mehr Leuten man spielt, umso spannender wird's, weil Länder toppen, okay? Weil es geht ja so ein bisschen darum, dass du ja auch, es kann ja auch mal sein, dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier von den Karten her, glaube ich, nicht so die Möglichkeit, groß zu scoren. Dann versuche ich halt trotzdem irgendwo vielleicht bestmöglich zu scoren. Vielleicht würde ich irgendwo noch Zweiter oder Dritter, weil dementsprechend werden ja auch Punkte vergeben. Deswegen glaube ich, ist es ganz witzig, wenn das mit, also geht bis 2 bis 5 Spieler und Spielerinnen, finde ich ganz witzig. Also genau
ja, so mir. Bei der Abstufung, ich glaube, zu zweit musst du die Abstufung anders machen. Weil bei mehreren Spielern macht es da mehr Sinn, dass du dann erst...
Wäre natürlich ganz witzig, wenn hier jetzt irgendwas steht. Ach so, scheiße, Daniel, eine Sache haben wir vergessen. Nachdem alle 3 Kategorien gewertet wurden, wird festgestellt, wer von euch auf dem Spielplan auf der letzten Position steht. Und stehen 2 oder mehr Personen, passiert nichts. Steht eine Person auf der letzten Position, zieht ein Mitspieler oder eine Mitspielerin die oberste Karte vom Länderstapel und dann musst du die Hauptstadt tippen. Und wenn du die Hauptstadt richtig tippst, dann darfst du auch nochmal 3 Felder vorziehen.
Ah, okay. So, ich muss mal eben die Kamera wechseln.
Das Spiel endet übrigens eh nach 6 Runden. Also haben wir ja quasi schon die Hälfte. Ach so, und was ich dann noch ganz cool finde, wo man wieder beim Thema pädagogisch wertvoll ist, und es gibt dann hier noch so eine Weltkarte, die da mit drin ist. Und dann kann man halt genau gucken, so, ah, da ist das Land und ah, da ist das Land. Spannend. Finde ich.
Lerneffekt, Lernspiele.
Ganz nett. Ja, dann.
Ja, guck mal, ich hätte das auch nochmal in die Kamera Länder toppen. Das ist auch ähnlich. Du hast da verschiedene Kategorien und da musst du auch Temperatur und sowas, dann hast du verschiedene Kategorien, auch Bruttoinlandsprodukt und so, das ist ganz witzig. Und da musst du diese Sachen auch von hier 3 Hasen in der Abendsonne. Und da musst du auch dann quasi wie beim Quartett früher so. Wurde gegenseitig dann immer die Kategorien zugelost hast. Finde ich auch ganz cool zwischendurch so Sachen, weil die dann auch nochmal so einen kleinen bildenden Effekt haben. Ne?
Gut, dann lass uns doch mal ins Hauptthema einsteigen. Wir haben heute mal gedacht, nach langer, langer Zeit wollten wir mal wieder ein bisschen mehr über Games sprechen, weil auch zuletzt der eine oder die andere Person nochmal gefragt hat, Mensch, ey, ihr habt da sonst immer so viel über Spiele gesprochen und so, das fehlt ein bisschen. Und da wollen wir natürlich auch einen gewissen Spagat schlagen, sodass wir halt natürlich über Spiele reden, aber auch über Themen, die uns bewegen. Und heute sind mal wieder die Games dran. Und Daniel, dann fang doch mal an.
Ja, ich habe einiges gespielt in letzter Zeit. Also seitdem wir, glaube ich, das letzte Mal was gemacht haben. Und ich bin völlig überrascht von einem Spiel, dem ich erstmal nicht viel beigemessen hatte. Ich greife mal direkt hin. Und hab's am Ende der Spielphase direkt bestellt und ihr gekauft. Und zwar ist es hier. Imperial Steam. Mhm. Also ich bin nicht so der Eisenbahner-Freund. Ich habe mir sagen lassen, dass das mechanisch ein bisschen an Brass erinnert. Hab aber Brass ja selber noch nie gespielt.
Nee?
Und ja, ich muss auf jeden Fall, ich versuche von Wien nach Triest zu bauen und habe so ein paar bestimmte Bauregeln, muss auch zwischendurch mal irgendwie Waren irgendwo hinliefern und versuche irgendwie Eisenbahnschienen, so ein Eisenbahnnetz aufzubauen. Und es war sehr, sehr cool. Also es hat mich so von der Herausforderung für ein Eurogame so ein bisschen an Barrage erinnert.
Mhm.
Aber hatte auch irgendwie so, du hast so ein Action-Selection-System, wo du quasi zu Beginn des Spiels immer also deine Aktionen wählst. Und du darfst auch jede Aktion wählen, die auch andere wählen. Das ist kein Problem. Aber du musst halt wirklich schon gut entscheiden, so wann baue ich was oder wann hole ich mir Ressourcen oder wie mache ich das. Und ich war kurz davor, das Spiel zu beenden, weil ich in Triest angekommen wäre und habe so einen Planungsfehler am Ende gemacht und dann bin ich am Ende wirklich Letzter geworden, weil ich dann die Strecke dann doch nicht mehr bauen konnte im letzten Zug, weil ich dann nicht mehr genug Geld hatte. Ne, wenn nämlich einer dann die Strecke baut, dann musst du Abgaben an den zahlen und so. Und weil ich den Zug verkackt habe zuvor oder nicht zu Ende gedacht habe, konnte ich im letzten Zug so eine Combo am Ende nicht mehr machen und die hat mich quasi das Spiel gekostet. Und die anderen haben in der letzten Runde auch nur die Möglichkeit gehabt, dann nochmal einen Auftrag zu erfüllen und sowas. Und boah, am Ende war es so echt so niederschmetternd. Ich habe richtig abgeschlagen verloren. Dabei habe ich ein gutes Spiel gespielt und dann hat es quasi in der letzten Runde. Und wirklich, wirklich cooles Spiel. Und es war wirklich so, dass man zwischendurch so wirklich da stand und dachte so, ich muss mal spielen. Kennst du das, so diesen Moment, wenn du so von oben so guckst, so welche Aktion kann ich jetzt machen und du stehst schon so und weißt, boah, die drei Sachen will ich jetzt machen und du planst schon deine Aktion für die Runde und so. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ist ein echt tolles Spiel. Ist ja bei Victoria Pater auch Spiel des Jahres geworden hier noch, also im vergangenen Jahr hier bei der Goldenen Katz. Und ja, hat mich vom Cover erst nicht so krass angelacht, aber nach dem Spielen jetzt muss ich sagen, also wirklich ein Brett. Also ein geiler Titel.
Brett, sagt er.
Ein Brett,
sagt er.
Du warst aber noch, guckst aber so ein bisschen überrascht, hast du auch noch nichts mit am Schlappen, ne?
Nö, aber muss ja auch nicht, ne? Also ich habe mir gesagt, ich muss ja nicht immer jedem Trend hinterherrennen.
Alles, was der Heiler macht.
Du hast mich schon genug Kohle gekostet und deswegen, also ich habe zum Beispiel Age of Steam. Das finde ich total super. Und das reicht mir erstmal ein Eisenbahnspiel. Ich habe ja auch noch Grand Trunk Journey, habe ich ja auch noch von Spielworks. Ist ja auch noch ein Eisenbahnspiel. Dann habe ich
mir Ultimate
Railroads, habe ich da. Da habe ich genug Eisenbahnspiele.
Zug.
Habe ich nicht. Also das ist tatsächlich auch so ein Evergreen. Habe ich nie gespielt und hat mich auch nie gehuckt. Obwohl auch da habe ich ja damals von Will Wheaton on Tabletop, da das ja auch gezockt. Und da habe ich mir auch gedacht, so Alter, bei dem sieht das wieder so mega cool aus. Aber
Set Collection ist doch eigentlich so ganz schmoofy.
Ja. Ja, spannend. Also ich bin, wie gesagt, also Eisenbahnspiele habe ich, die paar, die ich habe, reichen eigentlich erstmal. Ist halt ein sehr spezielles Thema. Deswegen, ich bin so immer noch so kurz davor, irgendwann mal so ein 18XX-Spiel auszuprobieren. Und bis dahin arbeite ich mit dem, was ich habe. Was ich heute gezockt habe, das würde ich ganz gerne direkt mal reinhauen. Und zwar ein bisschen getriggert durch den Stefan Godot. Nanolith, hast du schon von gehört?
Nee, aber jetzt muss ich schnell googeln.
Nanolith, also es ist ein Cyberpunk-Game. Und was soll ich sagen? Sie hatten mich in dem Moment, als sie gesagt haben, so ey, Benni, sag mal, hast du damals Final Fantasy gespielt? Ich habe gesagt, Alter, Final Fantasy ist in meinem Mikrokosmos von der Story her und so das geilste Videospiel, was jemals den Weltmarkt betreten hat. Und sie haben gesagt, ja, dann so ist es ungefähr bei uns. Also das haben sie versucht, so ein bisschen abzubilden. Und es ist halt, die Story ist total abgefreakt, ne, von irgendwelchen Außerirdischen, die auf die Welt kommen und die wollen der Welt eigentlich helfen, aber die Welt bombardiert die dann, so der Klassiker. Und die, dann gibt's so eine Stadt, die ist so riesig aufgebaut, das ist so ein bisschen wie, ja, damals über Final Fantasy irgendwie, dann gehst du in so Lobbys rein, dann kannst du, sind da Shops, wo du was kaufen kannst, da sind Rätsel, wo du was suchen kannst, da sind dann irgendwelche Quest-Items, die du finden kannst, dann gehst du in so einen Raum rein, da findet ein Encounter statt, dann musst du kämpfen, du kannst dich aufleveln, super epische Story irgendwie, also die haben gesagt, du hast wahrscheinlich so an Spieldauer so irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden da drin, die du versenken kannst, indem du diese riesen Welt kennenlernst, dann nimmst du irgendwelche Sidequests und so weiter, also irgendwie Bossfights, spannende Mechanik, dann kannst du so, bei Final Fantasy ist es ja so, wenn du Schaden kriegst, dann steigt so deine Limit-Anzeige, wenn die voll ist, kannst du so eine Special-Attacke machen und bei, da ist es halt so, du kannst halt so Stress, also wenn du Stress erleidest, dann kriegst du halt immer so einen Nano-Schock, nennt sich das. Also ich muss wirklich sagen, positiv überrascht, finde ich voll geil. Das Ganze läuft über ein Spielbuch. Also du hast jetzt nicht irgendwie mega den krassen Bauplan, den du da aufbauen musst, alles über ein Buch. Und dann gibt's noch ein Storybuch, wo die ganzen Encounter drin stehen, wo beschrieben wird, was passiert und so weiter. Und dann halt auch mit Standees, obwohl sie schon gesagt haben, naja, wir würden ganz gerne zumindest irgendwie die Helden-Miniaturen irgendwie oder die Helden als Miniaturen anbieten. Cooles Setting, hat echt Bock gemacht und da bin ich echt sehr gespannt drauf. Wir haben uns auch direkt darauf geeinigt, dass ich auch ein Kickstarter-Preview-Video machen werde. Das heißt, der Prototyp kommt irgendwann wahrscheinlich im April bei mir an. Ja, dann gehe ich das Ding mal an, ne? Also fand ich tatsächlich geil, hat Bock gemacht. Ja, also ich fand's wirklich cool und bin da sehr gespannt drauf. Das Spiel wird, also sie haben schon gesagt, dass so die Grundversion, weil da doch echt viel Stuff, glaube ich, drin sein wird. Hab auch schon gesehen, über 1000 Pieces da drin. Und die haben gesagt, so ja, wird irgendwo bei 80 Euro landen. Dann wird es noch eine Deluxe-Version geben, wo noch ein paar Special-Sachen drin sind. Aber die haben sich so krasse Ideen gemacht. Die wollen zum Beispiel auch so ein Level anbieten als Stretch-Go, wo du in der Box dann spielst. So, dann soll die Box so eine Arena werden und so, wo du dann in der Box so Arena-Kämpfe und so hast. So fand ich, bin sehr gespannt drauf, wirklich. Also guckt, bleibt euch da, bleibt da ein bisschen auf Kurs. Nanolith, geht auf den Discord-Server, guckt da mal bei Facebook rein oder so. Ich glaube, Insta sind sie auch. Bieten auch Spiele-Testrunden an über ein TTS. Und ich kann es nur empfehlen. Also es war, wer auf sowas steht, auf Cyberpunk, auf Story, auf abgefreakten Kram, da ist auch tatsächlich ein recht bekannter Artist, der das Artwork macht, aber ich habe jetzt den Namen, was Nakamura heißt der, ich weiß nicht mehr genau, der hat auf jeden Fall super bekannt, hat der irgendwelche Sachen gezeichnet, komme ich aber jetzt nicht drauf, habe ich wieder vergessen, aber richtig cool.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Da.
Kann ich empfehlen, ja, sollte man sich mal angucken.
Guck ich mir heute Abend auf der Couch nochmal direkt hier, guck ich nochmal rein, du.
Ja, sieh
ja. Ja, dann bin ich wieder dran, oder wie?
Ja.
Dann hoffe ich mal, dass mein Sound hier nicht wieder triple-doubled. Und ja, ich habe Mind MGMT gespielt. Oder Mind Management, wie man das auch immer so nennen mag. Und habe jetzt 5-6 Partien gespielt. Funktioniert in allen Konstellationen sicherlich sehr gut. Ich schätze mal bis 3 Leute maximal. Ich habe sogar schon Solo gespielt gegen das gegen die App. Bei der App gibt's jetzt aktuell nur die Trainingsversion und ja, hab's jetzt 4x1 gegen 1 gespielt. Und ja, ich schätze mal, wenn man gerade noch zu zweit jeweils 2 steuert, mehr braucht man nicht. Also man könnte, glaube ich, zu 5 spielen laut des Spiels, aber dann würde jeder eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen too much an der Stelle. Aber es ist sehr cool. Also es ist mein Scotland Yard Killer, finde ich. Denn das Spielbrett vom Artwork hat eine schöne Tischpräsenz und ja, wird viele Möglichkeiten geben. Ich denke, die Boxen werden das immer wieder angleichen, wenn man mal ein Spiel verliert oder mal ein Spiel gewinnt. Und ja, ich hab da Bock drauf, also das häufiger zu spielen, auch jetzt mal in größeren Konstellationen. Denn das Spiel selber ist wirklich schnell erklärt und du schaffst manchmal eine Partie in 20 Minuten, ne? Und wer dieses klassische Scotland Yard Spielprinzip kennt, so Hidden Movement und ja, mit ein bisschen Kniff, weil du darfst ja immer nur ein Feld einmal berühren und die Ermittler, die müssen ja dann letzten Endes schauen, wie ist dein Weg gegangen, du musst da nicht auftauchen. Ich habe es aber mit dem Eugi gespielt und er war in seiner ersten Partie, war ein bisschen genervt und hat dann irgendwie nicht so den richtigen Zugriff zu dem Spiel gekriegt. weil er noch so auf Scotland Yard irgendwie gepolt war. Am Ende hat es ihm, glaube ich, ganz gut gefallen, aber ja, der hatte irgendwie ein bisschen was anderes erwartet zu Beginn, aber ja, ansonsten, ich habe es auch mit dem Ante gespielt, bei dem kam es auch sehr gut an und ja, das ist ja, also ist ja bei den englischsprachigen YouTubern war es ja auch voll gehypt und ich finde zu Recht, das ist auf jeden Fall ein super cooles Spiel.
Also du hast ja auch gespielt. Ich fand es auch cool. Wir haben es aber tatsächlich zu viert gespielt. Also ich hatte 3 Leute gegen mich und fand ich auch. Also ich glaube auch, dass du es auch zu 5 ganz gut spielen kannst. Also ich glaube, das ist tatsächlich relativ Wumpe irgendwie. Also würde ich jetzt mal spontan behaupten.
Ja, ist ja nicht so der Alpha-Leader-Effekt, dann hat einer sagt, komm, mach mal das oder mach mal das.
Also bei uns am Tisch war es ausgeglichen. Also die haben sich da gegenseitig nichts geschenkt in dem, was sie machen wollten und sollten und haben da eben auch viel diskutiert und so. Das ging
ja, schon. das ist, glaube ich, dann in höherer Spielerzahl ist nur das Coole dann, dass du wirklich dann so ein bisschen diskutierst und verschiedene Ideen einfließen lassen kannst. Aber sollten halt nicht zu viele sein, ne? Sonst ist, glaube ich, das Spiel, was es macht, ist dann ein bisschen too much. Aber ja, warum nicht? Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das auch in höheren Spieler anzahlen. Und das ist halt wirklich schnell gespielt, ne? Die Züge sind kurz und ja, ist ein cooles Ding.
Da ist doch jetzt der zweite Kickstarter gelaufen, wo es ja noch so weitere Module, glaube ich, gab, ne?
Ja, bin ich reingegangen mal.
Bist du
und hab mir da nur die Hidden Events, glaube ich, weiß nicht. Ich meine, das waren so Hidden Events oder was? Auf jeden Fall habe ich mir die Deluxe-Token da erstmal noch gegönnt hier, aus Holz. Ohne Deluxe unspielbar.
Naja, ohne Deluxe unspielbar. Ich habe einen weiteren Prototypen gezockt und da bin ich super angefixt von, und zwar Starship Interstellar von Pendragon Game Studios. Fuckt mich auch voll ab. Ich habe jetzt heute das Video gedreht und habe dann gesehen, ich habe leider einen Haken auf der Kamera falsch gesetzt gehabt. Der war im falschen Modus, also muss ich es nochmal drehen. Ich glaube, das werde ich aber heute direkt im Anschluss machen, weil ich morgen hier keinen Bock habe, die ganze Kamera stehen zu haben. Aber wirklich, wirklich endlich mal wieder ein wirklich thematischer Euro, der mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Es dauert seine Zeit, man muss ein bisschen reinkommen, man muss erstmal verstehen, wie alles miteinander verknüpft ist. Am Ende macht alles total viel Sinn und es fühlt sich auch so an, als hätte ich diesen Progress, ne? Also es ist halt so thematisch gesehen, dass eben die Sonne zu einem roten Riesen wird und dann eben die Planeten frisst und ja, so Step by Step eben wir die Bevölkerung retten müssen, wir müssen dieses Weltenschiff bauen, wir müssen irgendwie noch Ressourcen sammeln und Treibstoff generieren und so weiter, damit wir irgendwann das Sonnensystem verlassen können, müssen aber auch ein neues System finden, wo wir hinkommen können. Und ja, das Einzige, was so ein bisschen unthematisch ist, man kann halt auf allen Planeten quasi eine Basis bauen, um da Ressourcen abzubauen. Wer sich ein bisschen mit unserem Sonnensystem auskennt, der weiß, dass zum Beispiel der Jupiter als Gasriese, da kann man wahrscheinlich schlecht eine Basis drauf bauen, um dort Ressourcen abzubauen. Aber vielleicht ist auch nur metaphorisch oder thematisch gemeint. Vielleicht ist auch eine Außenbasis, die dann irgendwie von den Gasen da was abzieht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wir bauen halt da Basen. Wir haben ein Tech-Tree, womit wir Gebäude ausbauen können. Wir können für die Regierung was stellen. Kommen in so eine Government-Phase noch. Im Prinzip cool gemacht. Du hast Aktionstoken. Die sind sowohl für die Aktionsphase als auch für die sogenannte Salvation-Phase. Die drehst du um. Dann haben die in der anderen Phase eine andere Aktion, du machst auch andere Sachen, das heißt, in der Aktionsphase generierst du Ressourcen, gehst auf diesen Tech-Tree drauf und so weiter und so fort und bereitest die Salvation-Phase vor. Wenn du aber auch, du kannst auch zusätzliche Aktionen freischalten, dadurch bekommst du eben dann ja auch weitere Boni, womit du dann auch mehr Aktionen machen kannst. Wenn jemand passt, dann gibt's so ein schönes Passrädchen, da wird dann geguckt, wie viele Aktionstoken hat der noch übrig, dann kriegst du da schon mal einen Bonus und immer wenn der wieder dran wäre, während die anderen noch ihre Züge machen, kann sich dieser Bonus erhöhen, das finde ich auch super cool gemacht und wie gesagt, dann gibt's so eine Regierungsphase, wo man dann auch immer quasi den Gouverneur stellen kann, der dann nochmal zusätzlich Punkte generiert, der aber auch, wenn so ein Weltenschiff gebaut wird, dann auch abgesandt wird, um eben den Teil des Weltenschiffs zu regieren, also unfassbar cool, fand ich echt geil. Braucht seine Zeit, um reinzukommen, ist man erstmal bestimmt, für die Erstpartie muss man 3-4 Stunden rechnen, wirklich. Sehr opulentes Spielbrett, aber meiner Meinung nach optisch cool designt. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Video gedreht, wie gesagt, ist für den Arsch. Ich könnte es hochladen, aber dann höre ich wieder, ey, ich sehe jeden Pixel auf dem Video. Ja, ist dann halt blöd. Obwohl ich sagen muss, es ist nur eine von 3 Kameras. Ne, theoretisch, ein Großteil sieht man halt die Materialien, nur wenn ich meine Fresse in die Kamera halte. Ja, mal schauen.
Oh, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, ist wahrscheinlich sogar besser, wenn es verpixelt ist. Ja.
So, da muss ich wieder hier raussuchen. Du. Ich hab,
was sagst du denn dazu? Einfach hier, wir sind im Dialog hier.
Ach so, entschuldige bitte. Ich wollte gerade direkt weitermachen. Nein, wo du gestern da so deinen Text dazu verfasst hast und ich das quasi heute Morgen, ich war nämlich gestern früh im Bett, heute Morgen gelesen habe, war ich direkt interessiert. Hab mal in die Kickstarter-Kampagne geschaut und ja, also nachdem du gesagt hast, wirklich thematisch und so die Zusammenhänge, finde ich das tatsächlich wieder mal so ein Euro, wo ich denke, oh, da muss ich mal ein Auge drauf haben. Auf jeden Fall sieht optisch super cool aus. Kostet aber auch Schlappen.
Kostet also ein bisschen nicht so ganz was, günstig. Genau. Ja, und aber, kommt aber auch auf Deutsch, muss man dazu sagen. Ne?
Genau, da sind, sind einige Sprachen angekündigt, ne? Habe ich ja auch gesehen.
Und not a bad. Es passiert selten, aber ich habe es geschafft, den Chris von Victoria Pater anzufixen. So, nämlich, ich habe es direkt klar gemacht. Wenn ich jetzt hier das Ding fertig mache, habe ich gesagt, Mensch, Chris, soll ich mal fragen, ob ich es an dich weiterschicken soll? Da hat er gesagt, ja, ich schon Bock drauf.
Oh, cool.
Geht dann die Tage an den Chris. Schicki raus.
Oh, also, da bin ich gespannt.
Ja, stimmt. Meine Meinung zählt ja nichts. Ist nur spannend, wenn andere was sagen.
Nee, ich habe da bei dir gesagt auch spannend. Ja, aber gut, der Chris, da stimme ich auch oft mit ihm überein. Und ja.
Ja,
siehe Imperial Steam. Das findet er ja auch ultra gut. Und das ist auch ultra gut. Ja, ja, sorry, war ich jetzt schon wieder beim nächsten Schritt, beim Schritt weiter. Dann hast du mich letzten Endes dann doch irgendwie mal so ein bisschen angefixt. Auch wieder, ne, erzählt deine Meinung, aber auch die von Stefan Godot. Und zwar habe ich mir jetzt doch irgendwie, nachdem ich so ein bisschen Leerlauf hatte im Spiele anschaffen und habe mir Redlands geholt. Hab zwar nur jetzt die Retail-Variante. Ich habe jetzt gesehen, so Playmats und so kann man separat kaufen. Aber letzten Endes, wenn du das wieder einzeln kaufst, dann kannst du lieber irgendwie die große Deluxe-Box holen. Ich weiß nicht, ob mir das Ganze das irgendwie am Ende wert ist. Aber letzten Endes steckt hinter dem Spiel wirklich ein schnell spielbares, sehr gutes Spiel. Hat mich auf jeden Fall im Nachhinein überzeugt. Ich finde den Auswahlmechanismus der Camps irgendwie am Anfang cool, ne? 1-gegen-1-Spiel. Die meisten kennen es sicherlich jetzt auch aktuell schon. Und dann kriegst du 6 Camps zur Auswahl und suchst dir dann 3 aus, mit denen du startest. Und die haben dann im Prinzip deine Startvoraussetzungen. Da ist nämlich so eine kleine Zahl an der Seite, die dann sagt, mit wie viel Handkarten du startest. Und manche Camps haben dann halt bestimmte Effekte. Und wenn du dann dein Raster 3x3 bestückst, dann versuchst du deine Camps zu schützen, indem du Karten davor legst und immer die Karten, die vorne frei sind an der Spitze, die sind quasi ungeschützt und alles andere, was sich dahinter befindet, bezeichnet man als geschützt. Ja, und dann haben die Karten halt Effekte. Du kannst eine Karte abschmeißen, die kann einen Effekt auslösen. Du kannst ein Wasser ausgeben, um den Effekt von einer Karte zu spielen oder eine Karte ins Spiel zu bringen für bestimmtes Wasser. Und ja, wenn du eine Karte ins Spiel bringst mit durch Wasser, dann ist die erstmal nicht einsatzbereit. Manche sind dann doch einsatzbereit. Und jede Runde hast du im Prinzip immer 3 Wasser zur Verfügung, um die auszugeben. Die kannst du nicht mit in die nächste Runde nehmen, außer du setzt dein Wasser ein für so ein Silo. Das ist so eine Karte, die beide Spieler haben. Und kannst im Prinzip aber auch durch bestimmte Karten zusätzliches Wasser bekommen. Und das ist quasi immer dein Geld, deine Ressource, um Karten zu aktivieren, sie ins Spiel zu bringen, einen Effekt auszulösen und so spielst du halt, bis einer seine 3 Camps verloren hat. Und letzten Endes finde ich es jetzt im Nachhinein, am Anfang hat es mich nicht so sehr gereizt, aber ich finde es tatsächlich jetzt im Nachhinein ziemlich cool.
Also ich finde es ein super geiles Spiel, es ist ein super geiles Zweispielerspiel. Und ich find's allein schon spannend. Am Anfang ist es ja im Prinzip so, wenn du deine Camps auswählst, je stärker das Camp, umso weniger Handkarten bekommst du, ne? Und je vermeintlich schwächer das Camp, umso mehr Handkarten hast du halt am Anfang. Also da ist natürlich auch eine ganz gute, bist du auch direkt so in so einem Struggle, will ich viele Handkarten haben? Ich habe damals mit dem Stefan Godot zum Beispiel meine Erstpartie gehabt und der sagt auch so, ja, er hat jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass je mehr Handkarten du auf der Hand hast, umso besser, ne? Allerdings kann man das auch so nicht sagen. Also ich habe dann halt trotzdem, obwohl ich weniger Karten hatte, wurde es halt wirklich brenzlig, weil es dann auch gewisse Camps gibt oder gewisse Karten, die halt auch dann sehr starke Effekte haben und dann wie dieser Raid zum Beispiel, ne, wenn der irgendwie durchmarschiert oder so, dann rappelt das direkt im Karton, ne, also.
Ich hatte letztens so eine heftige Combo. Ich weiß nicht, wie die Karte heißt, aber das ist so ein Typ, den kannst du in der Runde immer direkt verbrauchen für einen Schaden und ich hatte ein Camp Und das Camp hat mir für ein Wasser immer die Möglichkeit gegeben, eine Karte wieder fit zu machen. Mhm. Das heißt, es war immer voll die heftige Combo. Und den muss man, da muss man eigentlich die Karte, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, da muss man die Karte auf jeden Fall zerstören, denn ich konnte am Ende, konnte ich dann schalten und walten und hatte immer einen Schritt voraus meinem Gegenspieler und konnte dann immer diese Combo zünden mit, und ich hatte noch eine andere Karte in der Auslage und dann habe ich immer nach Belieben verwalten können. Also diese Kombination war natürlich schon sehr, sehr gut in dem Fall, aber ist natürlich auch zufällig. Also das heißt, bei der hohen Anzahl an Camps heißt das nicht, dass man immer diese Kombination auch in der Auslage hat.
Also ich glaube, ich hatte das Camp damals auch. Und das ist schon recht mies, weil du wirklich immer wieder eine Karte finden machen kannst. Und
das ist schon krass. Und die setzt du in der Runde dann halt nochmal ein, ne?
Ja, ist auch so. Also die sind tatsächlich ganz geil, die Karten. Jo, wo mache ich denn weiter jetzt? Komm, ich mach mal eins, wo wir beide auch was zu sagen können. Ich weiß nicht, ob das, doch, du hast es auch schon gespielt. Und zwar
da bin ich schon mal gespannt.
Cursed Court.
Cursed Court. Ja, das hätte ich auch noch auf der Liste gehabt. Ja. Gut, das ist sexy.
Ich war ja zum Zocken beim Godot und das andere Spiel, da sage ich gleich auch noch was zu. Auf jeden Fall haben wir bei Cursed Court ist es ja so, und du hast ja diese Kronen und es gibt ja noch diese Gamble-Krone, also da gibt es ja diese optionalen Regeln, dass man sagen kann, eine Krone ist so ein Bluff, ne? Wo ich sagen muss, wäre diese Krone kein Bluff gewesen, hätte ich auf jeden Fall mehr Punkte gehabt, weil ich habe witzigerweise manchmal mich selber verblüfft und hab dann da mit der Bluffkrone hätte ich eigentlich dann Punkte kassiert. Aber es gibt so ein 9x9 Raster von Charakteren, die haben eigentlich nur eine Wertigkeit und also ne, von den Zahlen 1 bis 9 und dann ist es halt im Prinzip so ein bisschen wie beim Roulette, dass man halt auf die ganze Transversale setzen kann oder ich kann auf ein Vierer-Ding setzen oder genau auf eine Person und so weiter. Wenn die Personenkarte am Ende unter allen Karten, die aufgedeckt werden, also man hat immer die Option, die Information von zwei Karten, die rechte und die linke Karte, die sieht dann halt auch immer also zwischen zwei Spielern wird immer eine Karte gelegt und dann habe ich immer die Information, die mein rechter und mein linker Mitspieler oder Mitspielerin auch hat. Und am Ende werden alle Karten aufgedeckt und dann wird geguckt, welche sind wirklich drin. Und dann kann man halt Pokerchips setzen, dann muss man sich überbieten und so weiter und so fort. Und ja, hinten raus gibt's dann halt Punkte für, keine Ahnung, wenn jetzt Daniels Visage da irgendwo drauf liegen würde, ich würde genau auf Daniel setzen und dann sind von Daniel 3 Karten drin, bekomme ich dafür irgendwie 6 Punkte, sind da 4 Karten drin, bekomme ich irgendwie 12 Punkte oder so. Wenn ich eine ganze Ecke habe, wo 3 Karten sind, bekomme ich irgendwie 3 Punkte und so weiter und so weiter. Und ja, dann bietet man halt so ein bisschen rum, spielt irgendwie, ich glaube, 4 Runden oder so, oder dass jeder einmal dran war, ich glaube so. Und ja, dann gibt's
3 Runden spielt man 4 Seasons.
Ja, oder so, genau. Und ja.
Ah, yeah.
Also, ich fand es ganz nett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es mir niemals kaufen.
Wie fand der Stefan das denn?
Der Stefan fand es, glaube ich, ganz cool.
Okay.
Aber für mich, also um es mal so zu formulieren, ich kann verstehen, glaube ich, warum Leute das Spiel mögen. Es ist nicht meine Art von Spiel. Punkt. So, muss ich ehrlicherweise sagen. So, ich mag das bis zum gewissen Grad ganz gerne mit diesem Bluffen, Bieten und so weiter und so fort, aber
Bluffen.
Ja, dann muss man sich auch schon merken, welche Karten sind schon raus und welche Karten gibt's jetzt noch und oh, das ist für mich immer, ist für mich immer Overload und dann weiß ich nicht, das macht mir nicht so viel Spaß, muss ich sagen.
Ich fand, also wir haben es nur zu dritt gespielt, weil der vierte Mann abgesagt hatte. Aber man konnte es zu viert dennoch gut spielen, zu dritt ganz gut spielen, so, sorry. Und mit mehreren Leuten wird es sicherlich mehr Spaß machen noch, weil man da so von den Informationen, weil es dann noch ein bisschen schwieriger ist, sonst nämlich zu dritt hast du die Sonderregel, dass 2 Karten zwischen den Leuten liegen. Aber wir hatten auch so lustige Momente drin, wo dann einer geboten hat und dann wenn du eine Karte auf jeden Fall willst, dann bietest du 11, weil du musst ja immer das Doppelte bieten, wenn du einen rausbumpen willst. Und ja, kann dich am Ende dann aber auch so den Moment kosten, dass du eben nicht mehr genug für andere Teile zum Bieten hast, ne? Und dann ist ja wie beim Pokern, wird immer von Runde zu Runde eine Karte mehr aufgedeckt. Und dann denkst du, oh nein, ey, hätte ich besser am Anfang nicht so viel geboten. Also es ist schon witzig, es ist kurzweilig, also es ist jetzt kein armfüllendes Spiel. Aber das, was es macht, finde ich, macht es ganz cool. Material ist schön. Tom Wessel hat so ein Seal of Excellence dafür gegeben und deswegen war ich da auch so ein bisschen hellhörig. Der Stefan hat es mir auch so krass angepriesen, das musste ich dann sofort kaufen. Und ja, der Eugi hat sich's gekauft, der Andi hat sich's auch direkt gekauft, blind. Und ja, wir hatten Spaß. Aber wie du sagst, also man muss das mögen. Der Andi hat das jetzt auch mit seiner Wenig-Spieler-Runde gespielt. Da hätte ich jetzt gedacht, da kommt so ein Spiel gut an. Und hat er gesagt, das ist völlig gemischt angekommen. Also der eine fand's richtig kacke, der eine sagt, so wie du, ja, fand ich okay. Die Norma fand das super und er fand das auch gut. Also das heißt, also die Norma fand sogar noch am besten, also streut sich dann bei solchen Spielen, ne, die also so kurzweilig sind.
Man muss ja halt wirklich sagen, gerade wenn man dann so überlegt, wo lege ich jetzt meine Chips hin, wie viel. Also natürlich hast du diese Interaktion, dass du dich da rausballern kannst, aber es ist halt doch so. Also die Stimmung am Tisch war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit hatte, es ist total dynamisch, es ist total so, wow, dies, das. Es war, ja, weiß ich nicht. Also ich mag ganz gern, wenn irgendwie viel passiert und das irgendwie gefühlt hat. Ja, es hat am Ende auch immer keinen interessiert, okay, damit immer rausgeballert worden ist. Und ja, deswegen, also bei mir war es so auch eher so auf dem Level.
Ja, kommt auf jeden Fall nochmal auf den Prüfstand. Also
bei mir wäre es so auf dem Level, wenn das einer unbedingt spielen würde, würde ich versuchen, es ihm auszureden. Wenn es nicht anders geht, würde ich es nochmal mitspielen. So.
Das ist geil. Geiles Fazit, ey. Das müsste mal in so einer Kickstarter-Kampagne stehen. Potti. Und dann so, ich würde es ausreden, euch das Spiel zu kaufen, aber
wenn sein muss, spiel's auch nochmal mit.
Spiel's nochmal mit.
Ja, kurz.
Sehr, sehr gut. Apropos Ausreden, dann komme ich zu meinem nächsten Spiel. Ich habe Brian Boru auch gespielt. Und da war ich ganz am Anfang mal heiß drauf, hab es dann mit einem Inlay von Food Chain Magnet bestellt und dann hat der Eugi 10-mal gesagt, das ist ein Spiel, das wirst du nicht spielen, das brauchst du eigentlich nicht, wirst du sehen, brauchst du nicht. Und dann habe ich das ungespielt wieder zurückgeschickt, also hat mich dann sogar den Versand noch gekostet später bei Fantasy World, eigentlich richtig dumm, so dass ich es mir jetzt aber letzten Endes dann nochmal bestellt habe und warte aktuell darauf, habe es bei der Spieloffensive bestellt und ja, es ist ein Stichspiel, das heißt, da bin ich ja schon mal hellhörig. Ich hätte direkt auf mein Gefühl hören sollen und nicht auf Eugi. Und hat auch so eine Area-Control-Komponente. Und nicht nur Area-Control, sondern du hast in bestimmten Bereichen, da geht's dann auch noch so um so Mehrheiten dann noch. Und ja, es ist taktisch, du spielst halt schnell deine Stiche aus, aber du musst halt gucken, willst du den Stich haben? Am Anfang draftest du auch die Karten, die so, die in der Anzahl vorhanden sind. Eine Karte wandert komplett raus, also weiß nicht, welche Karte nicht dabei ist. Und du hast halt einen starken Effekt, wenn du den Stich gewinnst, aber du hast auch ganz gute Effekte, wenn du den Stich nicht gewinnst. Und manchmal ist es auch, also du musst nicht bedienen, dann kannst du auch eventuell eine andere Aktion planen. Das heißt, also es ist schon Plan, sollst schon planen und letzten Endes willst du natürlich Regionen gewinnen über den Stich, dass du trumpfst, aber du kannst auch so taktieren, dass du im Prinzip andere Aktionen in der Runde machen willst, weil du bestimmte Effekte auslösen möchtest. Und das ist wirklich cool. Also fluffig gespielt, kartenbasiert und würde ich jetzt einen Vergleich setzen, wo ich sage, ein einfaches Area-Control-Spiel, sowas wie Blood Rage vielleicht, würde ich sogar sagen, Brian Boru finde ich dann irgendwie tatsächlich so vom Gefühl her mit diesem, ich drafte zunächst meine Karten und spiele dann Karten aus, um quasi so eine, um dann Mehrheiten auf dem Spiel zu gewinnen, finde ich frisch vom neuen Thema. Also nicht, dass man mir jetzt falsch versteht, dass ich sagen will, ich will jetzt Brian Boru mit Blood Rage vergleichen, aber Blood Rage hat ja auch so diesen Charakter gefühlt, guten Zugang. Ich drafte am Anfang meine Karten und habe die Qual der Wahl und versuche dann irgendwie taktisch auf dem Board meine Mehrheit zu kriegen oder sowas, ne? Und das macht Brian Boru auch tatsächlich ganz cool. Nicht allzu komplex, also schon komplex, aber nicht allzu komplex. Ist, glaube ich, jetzt kein, so für Leute, die gerade das Stichspiel kennengelernt haben, ein einfacher Zugang. Aber so ein Medium-Spiel, würde ich sagen. Und das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich cool.
Ja, ich kenne nur das Cover und habe halt so ein bisschen davon gehört. Aber war auch jetzt so, hat mich nicht, also wäre jetzt nichts, was mich so reizen würde, wo ich jetzt sage, boah, das würde ich mir gerne bestellen, muss ich unbedingt spielen oder so, aber ich hab's gesehen und da habe ich mir auch erstmal so, und es gab ja so ein paar Leute, die danach gefragt haben und auch gesagt haben, so Mensch, hat das jemand oder dies, das, anders. Am Ende des Tages, ja, versuche ich mich auch gerade so ein bisschen in Contenance zu wahren. Ich habe ja auch hier die wildesten Tauschgeschäfte jetzt hinter mir und ich warte jetzt auch jeden Tag darauf, dass mein Tainted Grail und mein Great Wall ankommt. Ich bin gespannt. Ich habe noch keine Benachrichtigung und sowas finde ich immer kritisch. Das kriegt irgendwie keiner gefühlt. Die werden einfach ausgeliefert.
Und Tainted Grail habe ich auch noch nicht bekommen und das ist direkt weg.
Ich bin auch mal gespannt. Ich habe meine Adressen hoffentlich rechtzeitig geändert. Auf jeden Fall, ja, lass ich mich nicht, dass sie das wieder einfach rausschicken und plötzlich landet das wieder in Bochum, geht wieder zurück. Ich bin gespannt, aber das müsste ja jetzt, also die ersten kriegen es ja. Ich freue mich auf beides tatsächlich. Ich freue mich auf Tainted Grail und ja, deswegen momentan ist eigentlich total blöd, aber es trudeln halt auch mal total viele Spiele ein. Aber es gibt noch ein Spiel, über das ich wirklich gerne noch mal reden würde, bevor wir gleich noch mal so ein bisschen über Neuzugänge und Abgänge sprechen können. Und zwar Human Punishment The Beginning. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich beim Godot zum Zocken war. Und einer meiner Kumpels, der Hansemann, der hat gesagt, Mensch, er hätte doch mal Bock, Beginning zu tasten. Und dann haben wir halt Beginning gespielt, quasi in der finalen Version, muss man ja sagen. Also außer ein paar Materialdinge und so. Ist wirklich top-notch, ne? Also die Chips haben eine super, super Gewicht, eine super Qualität. Die ganzen Charaktere, alles ist halt wirklich mit Acryl und so weiter und so fort. Also es ist auch diese Admiral Badges und so, das ist schon unfassbar hochwertig produziert.
Da freue ich mich drauf. Und
es war eine unfassbar geile Party, wirklich. Also man muss halt wirklich sagen, für Leute, die halt dieses, oh nee, so 5 Minuten Regel erklären sie mir schon zu viel, lass die Finger davon, Leute. Weil das Problem bei dem Spiel ist, oder die Herausforderung, dass du,
also Friede, niemals spielen,
dass du recht viele Informationen erstmal brauchst, weil alles irgendwie zusammenhängt, ne? So, wenn ich da die Chips wegnehme, dann passiert das, bringe ich da was rein, dann geht es da runter, dann kann ich aber da wieder, und das ist der ganze Bereich, das sind aber die Aktionen, und irgendwie musst du auch alle Aktionen kennen. Also es ist schon, von den Regeln her, hat es eine gewisse Kleinschrittigkeit, ist man aber im Spiel drin und weiß einmal, was zu tun ist, spielt es sich unfassbar einfach von der Hand. Es gibt natürlich so ein paar Sonderregeln, aber die sind auch, also wenn du das Spiel jetzt kennst, dann kannst du halt auf diese Sonderregel erstmal verzichten, kannst sagen, das und das und das kannst du machen, wir starten jetzt erstmal. So, dann kannst du auch während des Spiels ganz gut erklären und so ein paar Sachen kannst du als, ich nenne es mal Game Master, wenn das Spiel dir gehört, musst du nicht erklären, kannst du sagen, wenn das passiert, machen wir das einfach und dann sage ich euch, was los ist. Und wir hatten es wirklich, es war am Tisch, wir hatten drei Menschen, eine Maschine und einen Gefallenen. Das heißt, wir hatten drei Teams am Tisch und der Godot, der Drecksack, hat mich dann schon mega räudig angelogen, recht am Anfang vom Spiel, hat gesagt, oh ja, Legion ist dabei. Und irgendwann hat der Johannes aber gesagt, nee, also Legion liegt da draußen. Dann ging's schon los, alles klar. Dann ist es halt so, dann kommt irgendwann die Maschinenphase und in der Maschinenphase ist es halt so, wenn eine Maschine am Tisch ist, darf die halt noch jemanden zur Maschine machen. Ja, es gab halt einen recht starken Charakter am Tisch. Natürlich wurde der dann auch zur Maschine und am Ende hatten wir nur zwei Menschen, zwei Maschinen und einen Gefallenen. Und ich habe die ganze Zeit bis kurz vor Schluss noch gedacht, dass der Godot auf meiner Seite ist. War er natürlich nicht, weil er die ganze Zeit nur gelogen hat. Und ja.
Wie wird denn da die Maschine zur Maschine gemacht? Interessiert mich gerade.
Ja, es gibt dann halt auch so eine Maschinenphase. Dann machen also die Augen zu und halten so die Fäuste in die Mitte. Die Maschinen machen dann halt irgendwie die Augen auf. Und dann darf die Maschine eine Faust antippen quasi. Und die Person wird dann auch zur Maschine. Witzig natürlich, krass, wenn die Legion im Spiel ist und die Legion muss ein gewisses Ziel erreichen, dann kann sie auch jemanden annektieren. Das ist dann wieder ganz witzig, weil dann kann quasi der Maschinentyp kann jemanden zur Maschine machen. Und eventuell danach kommt nämlich die Legionsphase und dann kann der Legionsspieler einen zur Legion machen. Das heißt, der Typ, der gerade zur Maschine gemacht wurde, wird dann wieder zur Legion gemacht. Was natürlich dann wieder super witzig ist, weil dann der Maschinentyp, der ist auf meiner Seite, dabei ist er schon wieder auf einer ganz anderen. Krass, also das hat wirklich super viele Twists und das hat super viel Spaß gemacht. Es war bis zum Ende spannend. Im Prinzip hat, glaube ich, ein einziger Tausch von mir, hätte ich einmal Glück beim Tauschen gehabt, hätten auch die Menschen gewinnen können. Und ja, der Stefan hat dann am Ende einfach das Spiel beendet, weil er gedacht hat, er hat so ein bisschen gegambelt, dass genug gefallene Chips auf dem Schrottplatz sind. Ich habe aber vorher noch einen ganz guten Move gemacht, indem ich da ein paar Chips gelöscht habe, sodass das quasi Stefan den Sieg gekostet hat. Und du musst halt auch ein privates Ziel erreichen. Wenn du das nicht hast, dann gewinnst du halt auch nicht mit deiner Fraktion. Ja, und am Ende haben die Maschinen zwar gewonnen, aber es war nur eine Maschine, die ja richtig alleine gewonnen hat, weil der andere sein privates Ziel nicht erreicht hatte.
Was ist halt der Nemesis-Killer?
So mit diesem Betrüger gewinnen. Kannst du eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, weil bei Nemesis ist ja viel mehr, bei Nemesis hast du noch viel mehr, sag ich mal, zu tun, dann brennt da was, dann hast du da Aliens, du hast, also ich weiß, nee, also ich würde es gar nicht so krass vergleichen. Also es ist vielleicht ein Hybrid aus Nemesis und Battlestar und Human Punishment. Vielleicht ist es so ein Hybrid aus allen drei Sachen. Aber du hast halt bei Nemesis irgendwie auch noch viel mehr zu tun, ne? Du hast, dein Zug dauert ein bisschen länger als ich gehe hin, mache eine Aktion, der nächste ist dran. Du hast ja schon, kannst ja ein paar mehr Sachen machen gefühlt. Und bei,
ja, das war auch eher so ein bisschen ketzerisch jetzt gesagt, ne? Aber, also aber so dieses, ich meine, so dieses Paranoia-Gefühl, was so transportiert wird, das, ne? Ja, Battlestar zum Beispiel genannt und so, das ist ja,
also ich würde,
vielleicht interessant für den einen oder anderen.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Human Punishment ist wieder so ein Ding. Der Stefan sagt zwar selber, dass der Sweet Spot bei 4 Personen liegt. Ich persönlich würde aber wirklich sagen, es war auch zu 5 geil. Und ich bin bei sowas ja schmerzfrei. Ich fand's direkt, hab direkt, boah, das würde ich so gern in einer Vollbesetzung spielen mit 6 Leuten. Und dann wirklich um 18 Uhr treffen und dann ist man um 22, 23 Uhr fertig und Feierabend und dann hast du irgendwie 5 Stunden gelitten und es war einfach eine mega geile Spielerfahrung. Ist dann halt nichts, was du jede Woche spielst, aber auf jeden Fall so ein, hat Event-Charakter und dann ist es auch mega geil und dann zündet es auch wirklich gut. Also, ich freue mich riesig drauf, das Material ist geil, das Thema ist geil, die Mechanik ist geil. Und wenn man sich darauf einlässt und sich auch auf die Regelzusammenhänge einlässt, weil es schon viele kleine Regeln sind, die nicht komplex sind, aber in der Masse einfach viel, was man sich erstmal merken muss. Aber wie gesagt, ist man einmal im Flow drin und lässt den Flow zu und unterbricht das auch nicht groß, dann ist es einfach mega geil und dann zündet es auf jeden Fall.
Cool. Habe ich auch richtig Bock drauf, freue ich mich.
Geil. Er sagt ja irgendwie, er hofft, dass im April irgendwann ausgeliefert wird. Ist ja auch schon aufgrund Shipping-Krise und so alles auch echt verspätet und so weiter, ne? Aber er hofft, dass es im April kommt und ich
aber hoffe noch in einem Rahmen, ja.
Ja.
Gibt ja andere, da dauert ein bisschen länger mit Lieferei.
Muss ja mal überlegen, Alter, allein wo wir wieder beim Thema Containerpreis sind, ne? So ein Container kostet ja mittlerweile irgendwie 16.000, 17.000 Dollar, ne? Und er sagt, für Human Punishment brauchten sie 6 oder 7 Container, ne? Also da kannst du mal rechnen, was allein die Containerkosten waren, ne? Also,
hör mir auf.
Ja.
Jo, Kretzi, also du wolltest noch ein bisschen über so Neuanschaffung, aber ich habe eigentlich auch alle Neuanschaffungen schon gespielt, muss ich sagen.
Also, ist das so? Also bei mir ist, ich habe halt viel getauscht in der letzten Zeit, weil Geld wird langsam eng. Ich habe zum Beispiel mein ganz großer Tausch, ich bin endlich mein Brimstone losgeworden.
Ja, das ist ordentlich.
Also ich habe das Brimstone D6, Dungeons Dudes Dangerous Doors oder so heißt es, glaube ich, und das Dungeon Crusade, alle drei gegen den All-In-Pledge Jorn of Arc. Und jetzt habe ich mir hier hinter mir, habe ich quasi, wenn ich es hochstapeln würde, 3 Meter Kartons und weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Aber ich hatte halt so Bock auf dieses Jorn of Arc. Ich fand das so geil, von kleinen Scharmützeln bis hin zu Riesenschlachten, wo du dir deine Burg und deine Festung baust. Oder dann gibt's ja diesen Riesendrachen, ich habe den mal aufgebaut, der ist wirklich, hat einen Durchmesser von 35 Zentimetern oder so. Da, das ist schon, hat mich schon irgendwie gecatcht, so, ne? Da habe ich echt Bock drauf. So.
Ja, das sah auf jeden Fall auch echt cool aus. Ja, bin schon spannend. Brimstone, ey. Gotteslästerung.
Ja.
Wobei ich zweifle auch so ein bisschen dran, ob ich das alles brauche, was ich habe. Irgendwie bin ich noch, ich bin immer noch geflasht davon, aber man spielt es für den Preis eigentlich fast zu wenig. Und da bin ich schon wieder irgendwie gefühlt so, dass ich sage, ist schon viel Geld, was einfach nur so brach liegt. Und
gebundenes Kapital, sagt man so schön.
Ja. Deswegen, also nicht, weil ich scheiße fände oder nicht gut fände, aber um zu sagen, so reinvestieren für etwas, was öfter gespielt wird. Aber ich wollte es jetzt die Tage nochmal auf den Tisch packen, auf jeden Fall.
Also wenn man mal ehrlich ist, ne? Also gut, bei mir ist es eh so durchgefallen, ne? Aber wenn man mal ehrlich ist, würde es total reichen, wenn man so die Corebox hat und die Frontier Town Erweiterung. So, mehr brauchst du eigentlich nicht. Also der Rest ist ja wirklich nur Bonus, ne?
Das Asia-Setting ist dann auch wieder geil.
Ja, dann kannst du auch.
Ich habe 1000 Boxen, da ist schon viel Geld eigentlich. Stimmt schon. Ja, ich habe heute übrigens angefangen hier, du hast ja auch schon gesagt, dass das ganz nett ist, Cartaventura zu spielen. Den Fall nicht, den habe ich nur eingepackt, aber den anderen habe ich schon
angefangen. Laser, habe ich schon einmal durchgezockt.
Ich habe es nur angefangen heute. Und ich finde das cool. Ich mag so Spiele, so Choose Your Own Adventure. Und das ist geil. Du machst die Box auf und es ist keine Regel da drin. Du startest halt einfach mit den Karten los. Und das finde ich tatsächlich auch mal ganz cool. Da ist so eine kleine Anleitung gewesen, so für den historischen Hintergrund. Das fand ich schon ganz nett gemacht. Und habe jetzt erstmal nur die ersten Karten einmal so kurz angespielt und durchgeguckt. Und so Seven's Continent Light gefühlt, ja, mit so einer Karte und so. Also gefällt mir schon mal ganz gut. Ich glaube, das ist so was Seichtes, was man so spielen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein geiles so Geschenk für jemanden so. Bringst du mit und sagst so, hier spielst du sonst keine Spiele oder so und liest vielleicht gerne Bücher. Guck dir das mal an. So zum Anfixen für so, ja, so Alleinspieler vielleicht oder so Abenteuerspiele oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das ist ein cooles Ding. So auch für wenig Spieler.
Ja, ich finde Cartaventura auch cool. Also bin ich
hab einfach mal Bock
drauf. Das fand ich cool, ja. Ja, was bei mir jetzt angekommen ist, hatte ich ja auch schon lange, lange mal geordert. Tales from the Loop, ey, ohne Scheiß, da bin ich auch.
Ja, wo du mir das geschickt hast.
Ich habe jetzt ja auch angefangen, endlich mal die Serie noch mal weiter zu gucken und bin echt mal gespannt, wie das Brettspiel das abbildet. Also es ist.
Ey, ja, weißt du, wie lange das her ist, wo ich im Podcast mal gesagt habe, es gibt eine Serie Tales from the Loop und da läuft jetzt gerade ein Kickstarter. Da müssen wir also gucken, ob wir die Hardcore-Fans Bescheid wissen hier.
Also das RPG, das habe ich ja schon länger. Also das Pen and Paper, das besitze ich ja schon.
Ja, das Brettspiel ist ja, ich weiß gar nicht, ist auch schon eine Weile her, wo das
frisch rausgekommen
ist. Ja, aber der Kickstarter war von dem Brettspiel damals. Es sind so pre-painted Minis noch dabei oder sind die nicht?
Also ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch noch mal eine Deluxe-Version, aber in der Standardversion sind es einfach nur Minis, die musst du selber bemalen, theoretisch.
Ja, aber ich meine, da gab es sogar pre-painted. Das sah auch richtig geil aus. So, also ja, das ist auch eine ganz abgedrehte Story. Der ganze Kosmos da, also das hat mir sehr, sehr zugesagt. Also die Serie super gut, wirklich cooles Ding. Ja. Jetzt heute ist auch der Kickstarter gestartet ich habe ihn heute erst entdeckt, zu Umbrella Academy. Aber ich habe das Spielprinzip noch nicht so ganz gecheckt, weil du hast nur auf dem Spielbrett so 2-3 Punkte, die du so ansteuern kannst. Das ist ja auch, sind ja so tragische Superhelden irgendwie so ein bisschen, ne? So die hast du die Serie gesehen?
Ja, also hat mich damals nicht so, also fand's schon cool, aber ich hab's nie intensiv gezockt, geguckt, muss ich tatsächlich sagen. Aber bis jetzt tut's der Kickstarter noch recht schwer, ne? Also die sind bei 35.000 und wollen 60.000 haben. Keine 500 Backer.
Ja, zumal es ist schon sehr teuer, viele Minis, aber du hast so begrenzte Felder auf dem Board und so, deswegen bin ich da auch noch nicht so, ich wollte mir das heute Abend mal in Ruhe angucken. Die Minis sehen cool aus, aber die Karten sind halt einfach so, sehen jetzt nicht so krass besonders aus und du hast ein kleines Spielbrett, wo du einfach zu den Orten gehst, sieht sehr spartanisch aus und hast, glaube ich, 6 Orte. Und da gehst du dann die Orte ab und kannst da die Karten oder die Karteneffekte dann haben.
Boah, und dann hast du hier alleine Shipping sind auch nochmal 23 Pfund.
Ja, 23 Pfund, ne? Mhm. Dann bist und du hast ja dann auch, hast auch noch ein bisschen Gebühren von den Engländern.
Ja, dann bist du schon Minimum bei 100 Pfund, ne? Das sind ja schon 130 Euro oder 140 Euro oder sowas.
Ach, bist du weit drüber. Also
ist der Wechselkurs so krass aktuell?
Also ich meine, es ist über, also mit Gebühren noch, du bist ja mit Versand und dem Spiel bist du ja bei 100 Pfund.
Also bei 100 Pfund bist du bei 120 Euro. Und das Core-Game mit Versand bist du bei knapp 100 Pfund.
Ja, aber dann noch Gebühren dazu, dann hast du ja nochmal 10 Pfund dazu, also bist bei 100, ja, bisschen mehr. Ja. Ist auf jeden Fall nicht wenig und ich weiß noch nicht genau.
Aber sah jetzt auch, ich habe jetzt mal nur einen groben Blick drüber geworfen, aber sah auch recht, naja. Von der Optik her hat es mich so ein bisschen an Hellboy erinnert, so ein bisschen auch dieser Comic-Style und sowas. Aber wie du schon sagst, kleines Board, der Preis, also wahrscheinlich für das, was es am Ende macht, ist wahrscheinlich einfach der Preis zu hoch und den Preis zahlst halt wieder, weil du halt ganz viele Miniaturen irgendwie hast, die du wahrscheinlich einfach irgendwo aufstellst. Und da, weiß ich nicht, also manchmal ist weniger mehr und vielleicht sollten dann, ich finde zum Beispiel so, die Jungs von von Uprising. Die haben es im Prinzip richtig gemacht. Die haben mal diese Acryl-Standys genommen und ey, super, ist top. Das Material ist trotzdem cool, es sieht trotzdem cool aus und da sparst du auch, glaube ich, echt Geld, ne? Also auch Human Punch in the Beginning macht auch Acryl-Standys, weil einfach die Miniaturen.
Acryl-Standys sehen aber auch edel aus, finde ich eigentlich. Finde ich auch cool.
Ja, musst du nichts bemalen. Also klar sind Minis geil, aber ey, also auch dieser ganze Druck von dem, was man so bemalen sollte, müsste, könnte, ja, brauchst du nicht, ne? Brauchst du eigentlich nicht.
I tell you.
Brauchst du eigentlich.
Ja, dann, guck mal, das ist auch endlich mal angekommen hier, auch so ein bisschen verspätet.
Cantaloupe.
Der zweite Teil. Und der zweite Teil konnte für meine Verhältnisse nicht das halten, was der erste so, diesen Aha-Effekt, den der erste ausgelöst hat. Die Witze waren immer noch gut und vorhanden. Aber ich fand so, die Story hat sich so ein bisschen so in der Mechanik verloren. Da war nämlich so eine Zwischenmechanik so eingebaut und irgendwie gefühlt so das, was das erste Spiel gemacht hat mit verschiedenen Orten und mit dem Kombinieren von Sachen, das war irgendwie im zweiten Teil, fand ich so teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ist ja immer bei diesen Point-and-Click-Sachen, aber das fand ich tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen schwächer jetzt.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe auf den dritten Teil gefühlt, einfach nur um so zu wissen, wie die Story zu Ende geht. Das erste bleibt auf jeden Fall, das finde ich cool, das ist so was so Einmaliges jetzt so. Das zweite, da bin ich jetzt schon dabei, dass ich sage so, das verleihe ich jetzt erstmal, damit es noch wer anders spielen kann und dann verkaufe ich es vielleicht. Mhm. So, wenn man irgendwann nochmal Lust hat, so dann das nochmal irgendwie aufzutischen, das erste reicht dann vollkommen. Also man muss die dann nicht in der Trilogie, denke ich, dann da haben. Also ich weiß nicht, ob andere es anders empfinden, aber der zweite Teil, der war jetzt nicht so, dass ich sage, boah krass, der hat nochmal eine Schippe draufgesetzt, sondern eher so, ja, schwimmt im Fahrwasser mit und ist vielleicht ein bisschen schwächer. Mhm. Muss der dritte entweder nochmal richtig was abreißen oder, ja.
Wie ist halt der zweite Teil? Da spielst du quasi den Typen, der da im Knast ist, glaube ich, oder so, ne? Oder im Club?
Nee, der ist jetzt raus und du versuchst dann da die Codes irgendwie zu bekommen und ja, interagierst mit dem so ein bisschen. Der sitzt dann da in deinem Leuchtturm, sitzt dann da rum und dann musst du wieder Gegenstand A mit Gegenstand B und hier und gehen wir zu dem Ort und machen wir das.
Der dritte Teil, der spielt quasi mit diesem Mädel da, ne?
Ja, das Mädel, das ist ja, die sind ja, du lernst sie ja beide im ersten Teil kennen und holst sie.
Genau, ja.
Und die sind dann im zweiten Teil, sind die schon mit dabei, du interagierst so locker mit denen, so. Mhm. Die sind halt einfach jetzt da und im dritten Teil löst du dann im Prinzip diesen Fall. Also sind ein paar lustige Sachen drin, ein paar lustige Elemente, keine Frage. Aber der erste Teil hat halt ein bisschen mehr überrascht, weil es das vorher noch nicht gegeben hat, so in der Form, so das Spielprinzip.
Ja, ja.
Und ja, also ist kein Must-Have auf jeden Fall, der zweite Teil.
Ja, ich muss also auch.
Muss sagen.
Also ich fand den ersten auch cool, aber auch nichts, was für mich Langzeitspaß bedeutet. Ja, vielleicht zu guter Letzt, was noch eingezogen ist, auch wieder ein bisschen Influence durch dich. Und da bedanke ich mich bei dem Lukas und zwar Flick 'em up in der Holzkiste. Und ja.
Ja, cooles Ding.
Ja, also ich habe ja damals Flick 'em up Winter der Toten mal gehabt. Ich bin ja nicht der Mega-Schnippspiel-Typ.
Fand ich nicht so gut, ne?
Winter der Toten? Nee, fand ich auch nicht cool. Also es ist bei mir auch, obwohl es ja eigentlich cooler ist, weil du ja so kooperativ und du hast ja diesen Turm, wo du die Zombies reinwürfelst und die landen dann immer irgendwo und so, ne? Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich habe aber auch wieder gemerkt, diese Schnipp, oder ich nenne es jetzt auch mal, also es sind jetzt keine Geschicklichkeitsspiele, aber so ein bisschen Feingefühl brauchst du schon im Finger. Das ist auch nicht jedermanns und jeder Fraus Sache, weil wir hatten wirklich so ein paar Leute am Tisch, die so gesagt haben, so, die haben, ohne Witz, die Cowboys standen so 2 Zentimeter voreinander und sie schnipsen einfach und das Ding fliegt durch den ganzen Raum und trifft alles, aber nicht diesen Cowboy. Und ja, dann war natürlich so ein bisschen Frust mit dabei und das kann doch nicht sein und sie fanden es am Ende trotzdem cool, aber halt nicht, also es ist nicht jedermanns Sache einfach.
Hab nicht voll überzeugt.
Es ist nicht jedermanns Sache, so, ne?
Irgendwas meinst du, aber die Heidi schon schnippt wie ein Weltmeister, ey, die ist schon richtig gut da drin, weil die so viel gefordert wird.
Sie spielt ja auch hier Krokinol, Karom, Karabande und was der Geier, du hast ja bisher Stich- und Schnippspieler, also das ist dein Ding.
Ich wollte mal eine Top-Liste jetzt zu Schnippspielen irgendwann mal machen. Ice Cool habe ich mit der Heidi auch gespielt. Apropos Ice Cool, ne? Es gibt ja dieses, bei Ice Cool gibt es ja jetzt quasi diesen Nachfolger bei Kickstarter, da wäre ich ja fast aus den Socken gesprungen.
Iron Fist.
Wie teuer soll das denn bitte sein, ey? Das ist völlig unnötig für das, was es macht.
Ja,
nur weil es dann mehrstöckig ist.
Nehme ich dir recht,
aber, und dann zahle ich doch keine 70 Euro, nur weil da ein Katapult mit dabei ist.
Aber da habe ich mir auch gedacht, so, die Mechanik war schon irgendwie geil, diese verschiedenen Ebenen und dann ballerst du da hoch und dann hast du da eine Rakete und mit der Rakete schießt du dahin und also das war schon cool, aber
ja, braucht halt keiner. Das Ice Cool kriegst du gebraucht für 15 Euro. Da kannst du dir zweimal ein Ice Cool holen, dann machst du da ein paar Holzstelzen dran und baust den Katapult selber. Da bist du bei 25 Euro. Also das finde ich wirklich, Preis-Leistungs-Verhältnis, da verliert man es manchmal so aus dem Auge, weil, wenn man irgendwas haben will oder lustig findet, ne? Mit Timo habe ich mich unterhalten darüber und der meinte auch so, was soll das kosten? Das hat er nämlich auch auf der Messe gesehen. Also es haben einige auf der Messe gesehen und fanden das cool. Aber der Preis, steht in keinem Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber ich meine, gefundet ist das Ding trotzdem. Aber ich glaube, wenn das Ding deutlich weniger gekostet hätte, dann wären ganz viele Leute da irgendwie, hätten da Bock drauf gehabt und hätten gesagt, das steige ich ein. Da wäre auch ich dann reingegangen und so. Aber manchmal ist es dann so. Du weißt ja auch nicht, was sind letzten Endes die Produktionskosten und die Vorkosten oder was weiß ich, ob das alles so viel teurer geworden ist. Aber man wundert sich, ey, vor 10 Jahren haben solche Spiele, hast du die in der Wühlkiste bekommen und dachtest so, ja, komm, ist nett. Und das wird auch so ein sein, da siehst du in ein paar Jahren irgendwo in der Wühlkiste und jetzt zahlst du da teuer Geld für. Lege ich meine Hand für ins Feuer.
Also ich habe da jetzt auch die Tage irgendwo in einer Gruppe nochmal so einen Text gelesen. Da ging es auch um eine Kickstarter-Kampagne, wo der Ersteller der Kampagne geschrieben hat, so ja, also ich, keine Ahnung, bei mir kostet die Playmat jetzt so und so viel und ich will ja nicht so viel Geld verdienen wie manch andere, bla 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 bla. Und dann wurde wieder mit so einem Augenzwinkern so, da sieht man mal, was andere so draufschlagen. Und da habe ich mir gedacht so, oh, das ist immer so eine engstirnige, das ist immer so von 12 bis Mittag gedacht, ne? Also natürlich will so ein Unternehmen, also es ist ja, wenn ich das Ding alleine shoote, habe ich ja ganz andere laufende Kosten, als wenn ich jetzt auch ein Unternehmen habe, ne? Also wenn ich dann alleine, keine Ahnung, Personalkosten XY habe und Leute, die da finanziert werden müssen, natürlich ist ein Spiel dann teurer, als wenn ein Typ das alleine macht. Und natürlich ist das Spiel auch teurer, wenn jemand sagt, ich will natürlich auch meine Arbeitszeit bezahlt haben. Oder wenn jemand sagt, das ist im Prinzip einfach nur ein Herzensprojekt und das will ich einfach nur rausbringen. Also das ist immer so von 12 bis Mittag gedacht. Und ich habe erst überlegt, ob ich da was schreiben soll. Ich habe mir gedacht, so, nee, bringt nicht, ne? So. Und man darf immer so ganz, ganz viele Nuancen nicht vergessen, warum auch gewisse Preise entstehen. Da wird es da bin ich jetzt gerade dran, eine Folge, die erste Fokusfolge zu drehen. Da geht's auch um Preise und Kostenrechnungen im Brettspielbereich und so weiter und so fort, weil ich das ganz gerne mal ein bisschen transparent machen würde aus mehreren Schichten. Also man kann jetzt sagen so, ja, dann hast du jetzt einen Spieleautor und ne, dann hast du wieder diesen Fokus. Nein, ich habe tatsächlich von einem großen Spielevertrieb, von einem Einzelverlag, und so weiter und so fort. Also ich habe mehrere Bereiche, Branchen, selbe Branche, mehrere Bereiche, wo ich auch Leute habe, die dann ihre Rechnung aufstellen, sodass man da vielleicht irgendwie so einen Mittelwert ziehen kann. Und deswegen, es ist immer einfach gesagt zu sagen, so, oh, guck mal hier, es geht ja doch. Ja, klar, aber wenn jetzt natürlich jedes Unternehmen sagen würde, wir gehen da mit einer schwarzen Null raus, dann würde das bedeuten, dass ja irgendwann die Unternehmen, wenn sie kein Geld mehr verdienen und keinen Plus mehr machen, dann machen die Unternehmen früher oder später alle dicht. Du gehst ja auch nicht arbeiten, um zu sagen, oh ja, wenn ich irgendwie dann jeden Tag ein Brot kriege und irgendwie und überlebe, dann reicht mir das auf Arbeit. Du willst ja auch von dem Geld, was du hast, willst ja auch leben und dir was leisten und auch vielleicht was zurücklegen können. Aber gut, das ist, glaube ich, wäre eher was für ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind soweit, oder, Daniel?
Ja, ich wollte auch noch, also das sollte jetzt nicht sein, dass ich jetzt sage, so, das hättest du jetzt für einen Zehner kriegen sollen oder so, das Spiel. Das verstehe ich natürlich dann an dem Punkt, dass da auch laufende Personalkosten und sowas mit drin sind. Außerdem natürlich auch so quasi steigende Materialkosten, keine Frage. Aber letzten Endes war das dann vielleicht ein Ticken zu viel. Aber grundsätzlich, ja, jetzt so salopp gesagt, aber letzten Endes hast du auch recht, man sollte da nicht vorverurteilen und sagen, die Leute wollen da dick mit abzocken. Das wollte ich damit gar nicht gesagt haben. Denn wie die Preispolitik dahinter natürlich dann irgendwann am Ende steht, ist dann auch erstmal genau zu beleuchten. werde ich mir reinziehen. Interessante Sache auf jeden Fall. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, über dieses Fokusthema, was du da in Augenschein nehmen wolltest. Und
habe auch jetzt soweit von allen Parteien, die ich da ganz gerne reinholen wollte, auch die Zusagen bekommen. Also alle sind dabei. Und jetzt geht's eigentlich nur noch darum, mal zu sagen, wann man das diese Interviewparts quasi abdreht, weil das Ganze ja so ein bisschen journalistisch laufen soll. Ich will auch ein bisschen Recherche betreiben im Hintergrund. Also werden jetzt keine stundenlangen Videos werden, aber ich denke mal, dass das irgendwo so bei 30 bis 40 Minuten werden wird, wo auch immer Teile und Fetzen von Interviews, wo Rechenbeispiele kommen und so weiter, wo man auch Beispiele aus dem Alltag nimmt, Kickstarter und so weiter. Also ich möchte es gerne alles so ein bisschen kombinieren. Und um da mal einen recht transparenten Blick oder transparent as possible, sagen wir mal so, das irgendwie so darstellen kann. Und dann bin ich mal gespannt, was draus wird.
Nice, der Dick. Ansonsten, ja, ey, da haben wir doch wieder gut was rausgehauen hier.
Haben wir. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar der Daniel und ich, wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben mal eine die Top-Liste aus unserer Sammlung angefangen zu erstellen. Und auch da sei gesagt, die ersten anderthalb Folgen sind schon abgedreht. Und wir haben uns da mal ein bisschen was anderes überlegt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Und
hast du noch nicht weiter gedreht oder was? Ich habe dir schon zwei Sachen gesendet.
Ja, ja, ich weiß, aber die zwei habe ich noch keine Zeit zu gehabt. Ist aber ja ein bisschen Puffer, ist ja da. Die erste Folge ist quasi komplett abgedreht. Da geht es nur um den Schnitt. Wird wahrscheinlich in der kommenden Woche dann rauskommen. Und da bin ich gespannt, wie es ankommt.
Hier, da sind sie.
Ja, 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 ja. Und
da sind sie sogar. Ne?
Dann, würde ich sagen, sind wir raus für heute. Daniel, es war mir eine Ehre. Und
me too.
Ich bin auch recht glücklich, dass dein Mikro am Ende gehalten hat, nachdem wir zwischendrin so ein bisschen Struggle damit hatten.
Es muss am Kabel, also ich habe jetzt versucht, wirklich ein bisschen stillzuhalten. Ich weiß nicht, ob das Kabel defekt ist, so ein Kabelbruch oder irgendwie sowas.
Ich also jetzt am Ende war alles super.
Ja, aber ich habe wirklich dann noch nichts mehr verändert hier. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas an dem Kabel hier ist, da drin.
Vielleicht.
Ein neues Kabel.
Aber jetzt am Ende war auf jeden Fall top. Also das kann man nix monieren. Daniel.
Immerhin.
Daniel, es war mir eine Ehre, auf jeden Fall. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie immer.
Bis neulich.
Ein Träumchen. Wir sehen uns.
Bis Tag, bis morgen, bis Abend.
Macht Idiot, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Tschüss, Gänse.